Guten Morgen, ich heiße Joel und darf dieses Wort, das uns sehr herausfordert, versuchen zu erklären. Vor einiger Zeit habe ich einen Sketch gesehen bei einem Comedy-Show. Da war ein Ehepaar, sie haben gerade ein Kind zurück, also ein Baby vom Krankenhaus zurückgebracht. Sie waren ganz beglückt und froh. Und plötzlich klingelte es an der Tür und da stehen zwei Männer da und sagen, wir sind hier, um das Kind zu holen. Und sie sagen, wie, was? Ja, seid ihr nicht Familie Müller? Ja. Und habt ihr nicht einen Urlaub vor einem Jahr, eineinhalb Jahren gebucht? Ja, und ihr seid das auch angetreten, richtig? Ja, das stimmt. Ja, das stand es da in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. 2000 Euro und euer erstgeborenes Kind. Und sie waren völlig entsetzt, aber was soll ein braves deutsches Familie tun, wenn die Behörde kommt? Sie mussten es abgeben. Sie haben sich irgendwie dann sich getröstet, es könnte ein anderes Kind kommen und auf jeden Fall werden sie, bevor sie im Internet klicken, das nächste Mal die Geschäftsbedingungen etwas genauer lesen. Schön, dass Jesus Klartext redet und die Bedingungen der Nachfolge, in die er uns ruft, herausstellt und ganz klar herausstellt. Klar ist vor allem hier, wir haben es hier keineswegs mit einem lieblichen Jesus-Kindlein in der Krippe zu tun, sondern mit einer starken Führungspersönlichkeit, der weiß, was er will und was er von seinen Nachfolgern erwartet. Und das macht er uns unmissverständlich deutlich. Es ist nicht irgendwo in den ganz Feingedrückten drin, sondern mittendrin in dieser großen Rede, die er hält in Matthäus-Evangelium. Und wir haben die Reden jetzt genauer angeschaut. Und hier mittendrin eine ganz klare Herausforderung an seine Jünger. Der Text lässt sich in fünf Abschnitte aufteilen. Im ersten Abschnitt geht es im Auftrag, um den Auftrag in den Versen 5 bis 15. Und was ist der Auftrag an die Jünger Jesu? Mit einem Wort, Mission. Die 12, die Jesus gerade gerufen hat, sie werden gerade unmittelbar vor diesem Text namentlich genannt, absolvieren jetzt ihr erstes Praktikum. Später kommt das Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo es an alle gerichtet ist. Und das Neue Testament und gerade dieses Evangelium macht klar, die Kirche ist eine Institution mit einem Auftrag. Nur wegen dieses Auftrages hat Jesus uns zurückgelassen. Er hat quasi gesagt, ich gehe weg und ich komme wieder. Und inzwischen nehmt ihr meine Botschaft in alle Welt. Kirche ist nur Kirche, wenn sie zu den Fremden geht, ob vor Ort oder auf der anderen Seite des Globus. Dietrich Bonhoeffer hat das gesagt. Kirche ist nur Kirche, sagt er, wenn sie für andere da ist. Und das haben wir auf unsere Fahne geschrieben als Gemeinde. Wir wollen Kirche für andere sein. Das heißt, Jesus verkündigen und Menschen in seinem Namen dienen. Das macht Jesus klar hier in den Versen 7 und 8. Auf die Details haben wir keine Zeit, wirklich einzugehen. Wir können nur so allgemein sagen, sie zielen auf erstens, dass man sich nicht absichert, bevor man geht. Die Jünger sollen kein Geld mitnehmen, keine Vorräte. Das heißt, sie sollen nicht erst die ersten Schritte setzen, wenn der Erfolg garantiert ist. Sie sollen nicht warten, bis alles geregelt ist. Ich kenne auch viele, die das gedacht haben, oder mindestens einige, wenn ich nur, ich will ein bisschen Geld beiseite legen, bevor ich das tue, wozu Gott mich berufen hat. Oder ich will erst eine Frau oder einen Mann kennenlernen, heiraten, bevor ich das tue, wozu Gott mich berufen hat. Und in vielen Fällen haben sie es auch nie getan. Wir sollen auch nicht auf den eigenen Komfort bedacht sein. Es heißt hier, wir sollen nicht die Unterkunft wechseln oder die Jünger damals, nicht in eine Stadt gehen und ja, eine Nacht bei jemandem bleiben, wenn ein besseres Angebot bekommt, dann dorthin. Wir sind oft, wenn wir in den USA unterwegs sind, in verschiedenen Gemeinden im Dienst für die Mission, die meine Stelle hier finanziert an der FTH. Und das haben wir manchmal, also wir waren in sehr vielen Häusern und manchmal war das ganz interessant. Ich kann mich erinnern, wir waren ganz weit oben im Norden, in Maine, fast an der kanadischen Grenze, in einer ganz kleinen Stadt, sehr also wirtschaftlich zurückgeblieben. Und eine Familie hat uns aufgenommen, in einem ganz kleinen Haus mit drei Kindern. Und sie haben sogar das Bett, ein Bett von der Oma geholt und mitten im Wohnzimmer gesetzt. Dort waren wir. Aber alle mussten die ganze Nacht durch das Wohnzimmer gehen, um aufs Klo zu gehen oder in die Küche. Und dort waren wir drei Nächte. Ich habe auch an dieses Wort gedacht. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ganz liebe Familie. Und ich bin so froh, dass wir dort geblieben sind. Sie haben sich so gefreut, uns aufzunehmen und haben das Beste, was sie zu bieten hatten, angeboten. Und die Oma hat auch mitgemacht. Ja? War ganz klasse. Und Jesus sagt, nicht auf Komfort gedacht werden. Aber wir müssen auch nicht den Blödmann spielen. Nicht bleiben, wo man nicht willkommen ist. Mission heißt nicht, sich überall unbeliebt zu machen, sondern mit denen ins Gespräch zu kommen, die dafür offen sind. Und wenn sie es nicht sind, dann weiterziehen. Also ganz praktische Anliegen oder Anleitungen dafür, wie man hinausgeht zu den Menschen mit der Botschaft Jesu. Im zweiten Abschnitt geht es um eine Voraussage Jesu in den Versen 16 bis 25. Was erwartet diejenigen, die im Auftrag Jesu hinausgehen? Mit einem Wort, Verfolgung. Und wir haben hier eine facettenreiche Beschreibung dessen, was auf sie wartet. Zurzeit, müssen wir sagen, ist das kein Problem im Westen. Aber in vielen Teilen der Welt ist es so, dass Christen, die den Namen Jesus verkündigen, damit rechnen können. Ob das Hauskirchenleiter in China sind, die stehen unter ständiger Beobachtung und werden dauernd vor die Behörden geschleppt und auch zu Haftstrafen verurteilt. Ich habe einen Bruder in Glasgow in Schottland. Er ist dorthin gegangen, um unter den Schotten zu arbeiten mit einer Gruppe dort und kam ganz anders. Jetzt ist er in einer Gemeinde, die letzten 5 Jahren, die aus einem Hauskreis erwachsen sind, das waren nur Perser, Iraner. Inzwischen sind es ca. 160 Leute, die in dieser Gemeinde sind. Er dient einer persischen Gemeinde. Darunter sind Ali und Sudeh. Sie besuchten eine Untergrundskirche in Teheran und wurden von Freunden oder Familienmitgliedern denunziert. Sie mussten vor der Geheimpolizei am selben Tag fliehen. Andere wie Arshaya und Omid sind erst in Glasgow zum Glauben gekommen. Und sie wurden von ihren Familien verstoßen, teilweise auch attackiert. Willkommen in der Welt von Millionen von Christen in unserer Zeit. Jesus macht auch klar, dass die, die ihm nachfolgen, genau das erwarten muss. Sie werden, also die Jünger werden nichts anderes erwarten können als der Lehrer. Und ihn haben sie auch nicht freundlich behandelt. Im dritten Abschnitt kommt es zu einer Ermutigung in den Versen 26 bis 31. Zunächst einmal fängt das vielleicht ein bisschen für uns seltsam an. Es gibt nur einen, den man fürchten müsste, und das ist nicht der Teufel. Wer hat das Recht oder die Macht über Leben und Tod? Das ist Gott im Alten und im Neuen Testament. Es gibt nur einen, den man fürchten müsste, und gerade den muss man nicht fürchten. Jesus sagt, seine Jünger sollen keine Angst haben vor denen, die sie umbringen können. Sie können nur den Körper töten. Gott ist derjenige, der Macht hat über Leben und Tod. Nicht nur über den Körper, sondern über die Seele. Aber Gott ist auf deiner Seite. Darum geht's hier. Er hat das ihm Allerteuerste gegeben, um dich zu retten. Auch wenn du an deinem Wert zweifelst, Gott tut es nicht. Jedes Geschöpf ist ihm wertvoll, aber nur für den Menschen gab er das Beste, was er besaß, sich selbst, seinen Sohn. Das heißt in Römer 8, 31, vielleicht überlegt Paulus auch oder reflektiert Paulus diese Rede. Manchmal denke ich das und ich lese, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wird nicht der nicht einmal seinen Sohn verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat, uns nicht alles geben mit ihm? Eigentlich ist es gewaltig. Die Liebe des Vaters für den Sohn ist unermesslich groß und dennoch ließ er ihn gehen, damit er, Jesus, uns retten konnte. Daran muss man festklammern in schweren Zeiten. Sie bewahrt uns, diese Ansicht bewahrt uns davor oder nicht vor verschiedenen Schwierigkeiten, aber durch Bedrängnisse, durch gewaltige Herausforderungen, durch den Tod hindurch. Im Abschnitt 4 wird es dann ernst. Jesus spricht über die Bedingungen. Er erwartet schon von uns Loyalität. Das kommt in den Versen 32 bis 38. Und ich muss sagen, diese Verse, insbesondere 32 und 33, gehören zu den schwersten Aussagen Jesu. Wir haben eine ganz einfache Parallelkonstruktion hier. Einerseits, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich vor meinem Vater bekennen. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich vor meinem Vater verleugnen. Das ist hart und viele haben theologisch darum gerungen. Für mich ist es inzwischen einfach eine Frage des Respekts. Jesus hat sich zu mir bekannt. Er hat mich beim Namen gerufen. Es ist interessant, vorher sind die 12 Apostel erwähnt. Und die meisten davon, von denen hören wir nie wieder was. Aber er hat sie bei Namen genannt. Denk auch an Jesaja 43, wo Gott sagt, ich habe dich beim Namen gerufen. Und wer das tut, darf erwarten, dass ich ihn auch bekenne mit Namen. Ich muss sagen, überhaupt, wenn ich nachdenke, wundert es mich, wie respektlos wir oft mit Gott umgehen. Viel respektloser als mit unseren Mitmenschen. Für uns ist bei allen anderen selbstverständlich. Wir müssen jeden so akzeptieren, wie er ist. Aber wenn es um Gott geht, dann hadern wir darüber, wie er ist. Heilig. Auch was die Sünde angeht, unnachgiebig. Aber was die Gnade angeht, sofort dabei, wenn es darum geht, Sünde zu vergeben. Wir meinen, er muss sich irgendwie unseren Vorstellungen von ihm anpassen. Dazu sagt man vielleicht auf Englisch, good luck with that. Versucht's mal. Gott ist eigentlich ein unglaublich selbstsicheres Wesen mit festem Charakter und starker Willenskraft, die in seinem Wesen verankert ist. Er hat sich uns in der Schrift offenbart. Er hat uns gezeigt, wie er in der Schrift ist. Und seitdem hat er keinen Millimeter davon bewegt. Ob er in unser Gottesbild passt, das ist ihm völlig egal. Das Gleiche gilt übrigens für Jesus. Er hat gezeigt, wie er ist. Und wir müssen uns zu ihm bekennen. Und wenn es um Jesus geht, dann muss ich sagen, vielleicht war es vor 20 Jahren das erste Mal, dass ich bei mir eine merkwürdige Tendenz gemerkt habe. Ich habe es im Gespräch mit Nichtgläubigen vermieden, Jesus bei Namen zu nennen. Stattdessen habe ich gesagt, ich glaube an Gott oder ich bin Christ. Und inzwischen weiß ich oder merke ich, bei beiden dieser Aussagen ist das Ablaufdatum längst erreicht und überholt. Gott in unserer Kultur ist eine Leerstelle, die jeder so füllen kann, wie er will. Und wenn wir sagen, wir glauben an Gott, das finden manche vielleicht seltsam. Aber sie füllen es, wie sie wollen. Das bedeutet eigentlich gar nichts mehr für viele. Und Christ, das vermittelt in Europa, dass man versucht, allen gegenüber lieb zu sein und dich Sorgen machst um die Umwelt. In Amerika signalisiert es, dass du Trump gewählt hast und einen Schrank voller Waffen hast, aber es hat nicht viel mit Jesus zu tun. Stellt ihr euch vor, ich würde mich nie in der Öffentlichkeit zu meiner Frau namentlich bekennen. Nie öffentlich sagen, Tatjana. Nie zugeben, dass wir zusammen sind. Was würdet ihr von mir denken? Und so mein Challenge für heute. Bekennt euch zu Jesus in dem nächsten Gespräch. Sagt nicht, ich glaube an Gott, sondern ich bin begeistert von Jesus. Er, Jesus, ist die Führungspersönlichkeit in meinem Leben. Versucht es auf diese Art und Weise. Jesus weiß, es ist ihm vollkommen klar eigentlich, dass wir damit anecken. Es wird Spott ernten. Familienbeziehungen werden vielleicht gestört werden. Manchen wird es sogar das Leben kosten, davor warnt er. Übrigens, dieser Vers, wo es heißt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf Erden zu bringen, sondern das Schwert, wird oft, sehr oft falsch verstanden. Ich habe einen Jugendfreund, atheistisch, und wenn wir ins Gespräch kommen, führt er mich das vor. Was ist ein Typ für Jesus? Dabei hat er völlig übersehen, was im Kontext eigentlich ganz klar ist. Christen befinden sich nicht am stumpfen Ende des Schwerts, sondern an der Spitzenseite. Sie werden verfolgt. Es kostet ihnen das Leben. Das sagt Jesus klar. Und Jesus macht klar, er will an der ersten Stelle sein. Vor allen anderen Bindungen. Vor Familie. Das ist auch, glaube ich, und das sage ich einer Wiese voller junger Menschen, das ist auch wichtig bei der Partnerwahl zu berücksichtigen. Wenn ein Partner Jesus mehr als allen anderen liebt und der andere den Partner über allen anderen liebt, dann sind Spannungen vorprogrammiert. Ich liebe meine Frau mehr als alle anderen Menschen auf Erden. Aber sie ist trotzdem an zweiter Stelle. Und das funktioniert nur, weil es bei ihr genauso geht, genauso ist. Ja? Jesus sagt, ich bin's, der an dieser Stelle gehört. Dietrich Bonhoeffer hat das vielleicht am besten zum Ausdruck gebracht. 1937. Jedem, und das steht im Gottesdienstheft, dieses Zitat, jedem Christen wird das Kreuz auferlegt. Das erste Christusleiden, das jeder erfahren muss, ist der Ruf, der uns aus den Bindungen dieser Welt herausruft. Es ist das Sterben des alten Menschen in der Begegnung mit Jesus Christus. Wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den Tod Jesu. Er setzt sein Leben in Sterben. Das ist von Anfang an so. Das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines frommen, glücklichen Lebens, sondern es steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jeder Ruf Christi führt in den Tod. Und für Bonhoeffer, wie wir wissen, war das tatsächlich wortwörtlich der Fall. Für jeden aber bedeutet es, wir geben uns selbst auf. Wir finden unser Leben in Christus. Wir verlieren unser Leben aber zuerst. Und da kommen wir aber zu dem Lohn, den Jesus verspricht am Ende. Es ist ihm sehr bewusst, dass er enorm viel von seinen Nachfolgern verlangt. Und deswegen beteuert er, es lohnt sich. Er sagt, wir machen einen Tausch. Ich gebe dir mein Leben und du gibst mir deins. Und um zu zeigen, dass er es ernst meint, gab er sein Leben hin, noch bevor du dich entschieden hast, ob du dich auf den Deal einlässt. Dabei erwartet er nicht, dass wir Heldenhaftes leisten. Einem dürstigen Menschen einen Becher kalten Wassers geben, in seinem Namen, das reicht. Und dann kommst du in den vollen Genuss dieses Lohns. Für viele von uns ist die Rede von Lohn irgendwie beunruhigend. Wir mögen es nicht. Das hat vielleicht oder ganz sicher viel mehr mit Philosophen der Aufklärung, insbesondere Kant, als mit der Bibel zu tun. Als wäre es irgendwie unwürdig, an einen Lohn zu denken. Aber es ist wichtig zu wissen, es geht hier nicht um Reichtum oder Ruhm. Das ist der fatale Fehler des Health and Wealth Gospels. Sondern ein gerechter Lohn entspricht das, was man geleistet hat. Und hier heißt es, wir geben uns selbst auf und wir bekommen dafür Jesus. Der Lohn entspricht dem Einsatz. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich von meinem Vater gehört habe, lang nachdem er gestorben ist. Es ging mein Vater war Missionsarzt im Kongo, dort bin ich auch geboren. Und das wird wohl um 1960 sein, auch um die Zeit, wo ich auch geboren bin. Mein Vater starb 1982 und dieser Freund von ihm schrieb uns als alter Mann 25 Jahre später und er wollte uns von seiner Begegnung mit meinem Vater erzählen. Er sagt, wie er dort ankam und dass er den ganzen Tag mit meinem Vater im Krankenhaus verbracht hat, von Sonnenaufgang bis spät am Abend. Und keine Pausen. Und dann war es so, dass sie gerade sich zu essen gesetzt haben, da kam ein Anruf, ihr müsst kommen, du musst kommen. Es gibt eine Frau in einem Dorf, ziemlich weit weg, und das Kind, das sie gebärt, das ist kompliziert und ein Arzt muss daher. So sind sie dorthin gefahren, hat ein paar Stunden gedauert, bis sie ankamen. Und das Kind und das Leben der Frau haben sie gerettet. Und dann stiegen sie ins Auto und kamen rechtzeitig zum Frühstück und rechtzeitig für den nächsten Tag zum Arbeiten. Und dieser Arzt hat meinen Vater gefragt. Das hat er dann später erzählt. Was bekommst du dafür, von dieser Familie dort im Busch, für deinen Einsatz? Und er hat gesagt, ein bisschen Gemüse, ein paar Eier, vielleicht eine abgemagerte Henne. Aber vor allem die unermessliche Freude, die von der Gewissheit kommt, dass ich genau das tue, wozu Jesus mich berufen hat. Das berührt mich zutiefst und nicht nur, weil es um meinen Vater geht. Mein Bruder in Glasgow erzählt mir von der, wie er es nennt, ekstatischen Freude, die nur in der bedingungslosen Nachfolge Jesu zu finden ist. Die persischen Gläubigen dort strahlen es aus. Ich habe es bei meinem eigenen Vater auch gesehen, seine Leidenschaft, seine Begeisterung für Jesus. Ich habe es auch erlebt, die Freude, die davon kommt, Jesus zu gehorchen und hinzugehen, wohin er mich befiehlt. Es gibt ein Kinderlied, das mir immer noch sehr wichtig ist. Es soll bei meinem Begräbnis auch gesungen werden. Merkt das, Tatjana. Trust and obey heißt es. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Vertraue auf ihn, gehorche ihm, denn es gibt keinen anderen Weg, in Jesus glücklich zu sein. Nur diesen einen. Ich habe das auch im Negativen gelernt. Ich weiß auch, wie diese Freude nachlässt oder nachgelassen hat, als ich faule Kompromisse eingegangen bin, wo ich darauf bedacht war, auf meine Rechte zu kommen. Und Jesus hat es mir nicht übel genommen, sondern mir immer wieder geduldig angeboten, dein Leben für meins, mein Leben für deins. Trust and obey. And be happy in Jesus. Nach 50 Jahren in der Nachfolge Jesu ist das meine wichtigste Erfahrung. Sie hat mir die Angst vor Texten wie diesen genommen. Denn sie verspricht mir, ohne es ausdrücklich zu sagen, ewige Freude. Ich will mein Leben dafür einsetzen. Ganz erneut heute. Und wie steht's mit dir?